Konferenzen. Enregistrementer zu aktuellen Themen.
Radio 100,7.
Kunstgeschichte von 1980 bis haut. Eine Aventur mit überraschenden Entwicklungen, so war der Vortrag vom Kunsthistoriker und Autor Enrico Lunghi am Kader vom Konferenzzyklus am KP zu Ettelbrück vom 10. Februar titriert. Mein Name ist Carlo Link, wünsche einen guten Kut für die nächsten 55 Minuten, die mit diesem Thema bestimmt nicht langweilig gehen. Als einem Vortrag von bald anderthalb Stunden erleben wir zusammen mit dem Konferenzier lo an einer verkürzten Version der Entwicklung von der Kunst zu Lützburg, die angetrieben mit der Ouvertür vom Casino Luxembourg Forum d'Art Contemporain, über Teilholen und der Biennale zu Venedig, Kulturjahr 1995 bis bei dem Mudam. Den ganzen Vortrag will ich mir euch aber nicht vorenthalten, es kann Ihnen an drei Audio-Extrehen separat von der Emission online auf 100,7.lu lauschen. Wir haben uns für dem Modell entschieden, weil sonst das Swivi von der Geschichte gefehlt hat. Übersprungene Passagen gehen durch das Virgül markiert. Begleitmaterial mit Fotos in Form von einer PDF kann auch das hier um SIT an der Konferenzen auch aufgelöst gehen. Es wird ich aber direkt weiter an den Enrico Lunghi.
Thema der Abend ist Kunst zu Lützburg von 1989 bis heute. Ich habe den präzisen Datum gewählt, weil das Jahr ist, wo die Regierung den Bau von einem Centre d'Art Contemporain decidiert hat. Die Decision symbolisiert für mich ein Wiesel am Umgang mit der Kunst an unserem Land. Sie weiß nämlich, dass Lützburg Bemol es sich nicht mehr erlauben konnte, just als artistische Provinz an Europa zu existieren, mit einem Ausschluss gesichert hat, für auch um kulturellen Plan von den anderen Ländern seriös geholt zu gehen. Was tatsächlich bis dahin kaum der Fall war. Wenn ihr heute zurückguckt, ist es ziemlich erstaunlich zu sehen, wie ihr mit von den 80er Jahren vom letzten Jahrhundert die Initiativen am kulturellen und am artistischen Bereich sich vervielfacht haben und immer mehr ambitiös gesehen. Das auch oft an dem Kontext von einer Professionalisierung von der Kunstszene geschwärt ging, was sicher richtig ist. Mit der Professionalisierung ist am Ende auch gleichzeitig eine gewisse Anpassung und globale Modelle, die auch die Format sich bringt, da dem Mann experimentiert, am Mann sein eigenes Wesicht, wie ich da meiner Konklusion so erwähnt. Es scheint mir, wie wenn das Bestreben von der Periode daran bestanden hat, Lützburg aus einem langen, dornröschen Schlaf vom bequemen Provinzialismus zu erwäschen, und das am Kontext von der galoppierenden Globalisierung, von der Erweiterung von der Europäischen Union, auch vom schnellen Wurzeln von der internationalen Finanzplatz. Ich mache hier direkt eine kleine Bemerkung. Wenn ich von Provinzialismus schwätze, soll das nicht unbedingt negativ verstanden gehen. Mir ist da als Spiegel von der Empfindung und von den Debatten, die derzeit gelaufen sind. Tatsächlich wurde in demals viel mehr wie heute von artistischen Zentren an artistische Provinzen geschwärt. Paris und New York haben sich lang als unumstrittene Zentren verstanden. Und Lützburg war in dem Kontext eine Provinz wie viel andere, mit engem, kleinen, mit ganz wichtigen Unterschied. Als souveräne Staat hat Island Tendenz, sich um selbigste Plan mit anderen zu vergleichen oder an der selbigsten Kategorie willen zu spielen, was direkt viel Probleme abfeiert und an anderen dem von der größten Ordnung. Just ein Beispiel, auch den Elsass hat lange Zeit an dem Mannerwertigkeitskomplex vom Provinzialismus gelitten. Aber ich meine, es kam kaum ein auf die Idee, zu Venedig ein Pavillon von elsässischen Künstlern zu sichern. Mit zurück zu unserem Thema. Ich stelle an meinem Vortrag den Abend zwei Haupthypothesen auf, die ich argumentieren und mit Fakten erleben werde. Die erste Hypothese ist, dass es Lützburg tatsächlich gelungen ist, aus der provinziellen Situation herauszukommen, ob man es während einer gewissen Zeit. Aber nicht nur um politischen Agenda und um offiziellen Plan, mir ist da auf Basis von individuell künstlerischen Initiativen, die sich sogar mehr oder weniger gegen den urbanenden, an haut dominanten Nation Branding Diskurs behaupt tun. Die zweite Hypothese ist, am Domain von der visueller zeitgenössischer Kunst wohl verstanden, ich limitiere mich schon auf den. Die zweite Hypothese ist, dass die Periode so gut wie River ist. An das Lützburg schaut herum an einem neuen Provinzialismus gerät, den nicht mit dem Freieren zu vergleichen ist, mit dem ich einfachheitshalber globalen Provinzialismus nennen. Diese besteht hauptsächlich daran, dem Kunstmarkt unterworfen zu sein, an Mainstream-Kunst zu importieren und nicht eigene Projekte zu entwickeln, die auf originellen Ideen und speziellen Situationen basiert sind. Projekten, die selber initiiert gehen, an die etwas zum internationalen Diskurs beidrohen, auch von dem auch als solches unerkannt gehen. Ich muss aber leider zu diesem Punkt auch etwas zu meiner Person sagen. Ich überlege als Kunsthistoriker, mir schon das, wovon ich heute erzähle, nicht nur von nur Madalieft, aber auch größtenteils Bestandteil davon, mir schon auch aktiv dazu beigedrohen, die Situation zu verändern und zum Teil mit zu gestalten. Das bringt froh von der Objektivität mit sich und da will ich ganz klar sein. Natürlich sind ich nicht ganz objektiv und ich habe Tendenz, Sachen so durchzustellen, wie ich es erlebt und verstanden habe und zum Teil auch gewünscht habe. Ihr sollt also ruhig eure kritische Geist abschalten und mitdenken. Jeder also frei, meine Hypothesen auf Frage zu stellen, mir dann wäre du bräuch, das mit ehrlich und überzeugend Argumenten zu machen. Ich ging mich jedenfalls wirklich auf eine seriöse intellektuelle Auseinandersetzung freuen. Cela dit, mein Vortrag habe ich folgendermaßen abgebaut. Also als Intro meine ich eine Kurzbeschreibung von den 80er Jahren, und das beruhe ich den Herrn, der Fiedron gedurcht hat, ich hatte die 16 Jahre vom Titel Vergiss, an den ich als isolierten oder am Fong normalen Provinzialismus nenne. Dann ein zweiten Teil, der Weh, den aus dem Provinzialismus Gesicht ging, an das als am Fong derselbischen Titel an zwei Teile, einerseits den offiziellen Diskurs, vom Centre d'Art Contemporain zum Musée d'Art Moderne über die Capitale Européenne de la Culture an den zweiten Teil als den inoffiziellen Weg vom Casino zum Mudam über die Biennale von Venedig. Ich werde nur noch erklären, wie wir das so angedeutet tun oder die Termen noch benutzen. Und als Konklusion eine kurze Durchstellung, wie ich das heute gesehen Situation, und wie ich das schon gesagt habe, sind wir vielleicht an einem globalisierten Provinzialismus geraten oder vielleicht kommen wir dran, ich weiß es nicht, an den Kremer Musee, den ich als Musee Vassal ging bezeichnen. Ganz kurz auch eine Bibliografie dazu, den ganz flotten Buch von Claude Moyen, eine Geschichte von der Kunst von Haut, da kann ich natürlich ganz viele Informationen auch über diese Periode, auch ob schon hier am Anfang bald vom ganzen 20. Jahrhundert schwätzt, von Anfang von 1900 bis dahin, und da sind noch ganz flotte Zeichnungen von Stina Fisch. Ein Artikel, den ich wirklich auch ganz interessant fand, was dem Mudam angeht, dann hat sich die ganze Diskussion um den Anfang von Mudam, dem Harry Entringer, sein Artikel «Un fait du prince aux implications incertaines», den am Lützebäuer Land am März 2000 erschienen war, an den ich ganz leicht an den Archiven und Website vom Land kann finden. Es hat auch ein Artikel über ein bisschen diese Periode, also ein bisschen viel drin, das war schon 2006, also das geht just bis dahin, Art Contemporain Luxembourg depuis 1910. Und dann ein anderer Artikel, das war zu einem Symposium zu Venedig für ein halbes Jahr, an dem sie über den Mudam da gegangen an how a public museum becomes a neoliberalist toy. Und dann eine ganz interessante Lektüre über diese Periode aus dem Buch von Wolfgang Ulrich, Siegerkunst. Da kann ich auch ganz viel interessante Ideen finden, wie die Situation heute das global gesehen. Und auch das von Annie Lebrun, «Ce qui n'a pas de prix», das letzte Jahr rausgekommen ist. Das ist wirklich ein ganz, ganz gutes Buch für ein bisschen zu überlegen, wie Kunst heute überhaupt an der Welt, was da geschieht. Also kommen wir zum ersten Punkt, ein isolierter Provinzialismus. Et das schon dags beschrieben ging, dass Lützburger Kunst nur im Zweiten Weltkrieg bis an den 80er Jahren in der Hegemonie von der sogenannten École de Paris gelieft wird. Die hauptsächlich der Kunstkritiker Josef Emil Müller während bald 40 Jahren hartnäckig verdedigt wird. Tatsächlich waren zu Lützeburg bis an den 90er Jahren die meist innovativen Kunstformen, die sich zu Paris, London und New York seit dem Zweiten Weltkrieg entwickelt hatten, kaum oder extrem marginal vertreten. Konzeptkunst, Performance, Video und viele andere Formen wurden in heim Land nicht gesehen. An Kunstkritik hat sich zum größten Teil mit der Frage von der Harmonie und Komposition von den Bildern auseinandergesetzt, was doch dem konservativen Gut von den wenigen Sammlern entsprach hat. Als Bastion vom konservativen Gut kann ich den demolischen Cercle Artistique de Luxembourg nennen, de Cal, wo alle Jahre welche Ritual dieselbe bürgerliche Gesellschaft sich immer getroffen hat. Et dir wien aber nicht vergessen, dass das Gesellschaft viel mehr klein und manner kosmopolitisch war wie die heute. Und dass in Demos nach mehr wie heute dieselbe Leid auf vielen Plätzen herumfunden hat. Heute ist der Kreis just ein bisschen mehr groß gehen. Finanzleute haben meistens Doktoren und Enseignern gesagt, und es sind ein paar Leute aus dem Ausland dabei gekommen. Das gesagt ihn zum Beispiel haut ganz gut, wenn ihn sich der Komitee von den Amis des Musées anguckt. Die demals Amis du Musée National d'Histoire et d'Art geheischt haben, weil es derzeit auch nicht mehr dem Musée gab. Just als Beispiel für den dominanten konservativen Geist von demals, die Amis du Musée haben nach 1994, also 5 Jahre nach der Decision von der Regierung, ein Centre d'Art Contemporain zu schaffen, dem Musée ein Bild vom Atlan geschickt. Ein typischer Repräsentant von der École de Paris also, der nicht gerade an einem Centre d'Art Contemporain ging passen. Just als Erinnerung, die Bilder, die ich nur weisen, das ist am Anfang just Erinnerung oder für sich ein Bild zu machen. Das Teilen links sei, als das Bild, was der Musee geschenkt hat, das war also 94, denn Atlan war schon über 30 Jahre dort. Aber wenn ich nur von einem modernen Contemporain schwätze, dann kann ich sich schon gut vorstellen, dass das nicht am Sinn vom Art Contemporain gegangen ist. Die Zeit, also bis an den 80er Jahren und sogar Anfang 90er Jahren, die Col de Paris auf Frohgestalt tun, sind sehr an die Abseits gedreht gehen. Wie zum Beispiel, dass das die bekannteste Gruppe Künstler, die sich um Ende von den 60er Jahren an der Kunsthof Versailles versammelt tun, auf von denen bald nehmen, der Marc-Henri Reckinger, Duno, bis heute noch als Künstler weitergemacht hat. Aber mit den 80er Jahren hat die École de Paris zu Lützeburg für die Teicht einen richtigen Konkurrenten gekriegt, den seine Prämissen aufgebaut hat. Und zwar kommt der Konkurrent von der Malerei selber, was vielleicht sehr vereinfacht hat. Mit dem neuen Expressionismus, den sich europaweit breit gemacht hat, Neue Wilden in Deutschland, Figuration Libre in Frankreich, Transavanguardia in Italien und auch in Amerika unter der Denomination Bad Painting, haben auch ein paar junge Lützebäuer die Lokalszene gerüsselt. Um internationalen Plan war dieser Retour à la Peinture größtenteils als Reaktion auf konzeptuell und performativ Kunst, auf die Installationen an der Landart verstanden ging. Mais auch schon so die mehr kritische Stimmen als den Anfang von der Reprise en Main vom Marché. Das trifft aber alles auf Lützeburg kaum zu, weil eine Szene damals keine internationale Rolle gespielt hat und auch der Kunstmarché quasi inexistent war. Lange Zeit war auch der Robert Brandy ziemlich der einzige Lützeburger Künstler, den exklusiv von seiner Arbeit gelebt hat, also als professioneller konnte auftreten. Aber auch hier war nicht weit weg vom etablierten Gut. Von denen, die 10 ein bisschen gerüsselt tun, als just für pur Nimm zu nennen, ohne Ausspruch auf Vollständigkeit, denken ich um Mola wie Patricia Lippert, Jean-Marie Biver, Marie-Paul Feierreisen, Sonja Röf, Antoine Prüm, und auch an der Skulptur sind an dem Moment neue Formen abgekommen, die von Moritz Ney und von Bertrand Ney, die zwar gut nicht Familie sind, mit dem selben Namen, und Bertrand Ney, den auch den prozessualen Charakter von der Arbeit am Vierschein bräuchte und was demals neu war und auch der Harmonie an der Komposition von der École de Paris nicht so entsprach wird. Also, just als Erinnerung auch du, für Bilder, der Marc-Henri Reckinger, der mit seinen politischen Bildern natürlich auch nicht ganz am Bild gepasst hat. Wir hier kommen aber schon von der Generation für drin. Und der Robert Brandy, wie gesagt, wahrscheinlich von den nächsten professionellen Künstlern zu Lützeburg. Und dann Patricia Lippert mit seinem expressiven und auch feministischen Approach. Der Jean-Marie Biver, den einen expressiven, eine Folgeration, mit dann auch oft am abstrakten Expressionismus rübergegangen ist. Marie-Paul Feyreis noch mit viel mehr Gestualität. Oder Sonja Röf, die mit den Farben ein ganz besonderes Art und Weise hat zu schaffen. Vom Antoine Prüm, das ich weiß, weil ich kein Bild von der Zeit von tun. Hier möchte ich hauptsächlich experimentelle Filme und Dokumentaren. Der Moritz Ney mit seinen Skulpturen und mit seinen ganz falschen Bildern und der Bertrand Ney mit seinen Skulpturen. Von ihm sind auch ein paar an der Stadt, an der Großgasse und auf der Place Wallis sind Skulpturen im öffentlichen Raum von ihm zu sehen. Auch hat sich eine Gruppe um den Jean Fetz, seinem Lützebäuer Artistencenter, also LAC, den sich Kloa als Opposant vom Kall gesehen hat. Auch wenn das kaum über den traditionellen Expressionismus herausgegangen ist. Aber das alles weiß schon, dass Zeiten vom Ballähnchen monopolistische Gouffe von der École de Paris rüber waren. Hayona kurz das Expressionistische vom Jean Fetz. Das junge Generation hört auch an den neuen Galerien, die an den 80er Jahren B-Moll abgemacht haben, Möglichkeiten fand, für sich zu weisen. Aber wenn ihr allein Licht guckt, wie die Galerien zu Lützburg entstanden sind, dann merkt ihr, wie die 80er Jahre und Anfang 90er Jahre wirklich eine Beschleunigung mitbricht. Lange Zeit war die Galerie Horn so gut wie die einzige Galerie an der Stadt. Dann kam der Jean Aulner, den hat Galerie Brück ein bisschen umgebaut. Das war empfangen eine Librerie, aber da wurden dann Ausstellungen dran gemacht. Das war 1963. 1972 kam Galerie Kutta dabei, die wird auch ganz viel École de Paris, oder bald nicht mehr École de Paris gewesen. Und dann einmal geht es viel mehr sehr. Galerie La Cité von Christian und Theo Vore, 81 Galerie André Simoncini, 83 Galerie de Luxembourg, de Jean Aulner hat die gegründet selber, für daraus als ein Agent zu machen. 83 auch Galerie Beaumont von Martin Schneider, 85 Galerie Léa Gret, 88 Galerie Clairefontaine von Marita Braun, dann Galerie Lucien Schneider, 93, 95 Toxic New Art, Galerie Erna Hesse, 97, 99 Galerie Stefan Ackermann, und 2001 Galerie Alimentation Générale von Alex Reding und Veronique Nussbaum. Die sieht also, und das geht dann so haut weiter, also haut geht das, haut sind da so viel mehr nach. Das tut sich wirklich ganz stark entwickelt und das tut die Situation natürlich ganz stark geändert. Durch die Arbeit von diesen Galerien sind noch los mehr internationale Künstler gewesen gehen. Hauptsächlich Maler, die schon groß nimm waren, wie Markus Lüpertz, Georg Baselitz, Per Kirkeby und so weiter. Aber das ist für mich auch ein Zeichen von Provinzialismus, an dem wir ja nach an den 80er Jahren meiner Meinung nach gut dran waren, von denen sich bald ausschließlich auf historisch am Ausland schon lang verdaute Referenzen muss basieren, für seriös geholt zu gehen. Mit diesem Schritt war aber wichtig, für die lokale Angrenzung zu überwinden. Öffentliche Institutionen, die neue Kunst gewiesen haben, gehen so gut wie keine. Wenn es um modernen Kunst gegangen ist, hat das Nationalmuseum für Schmerz zu spielen nicht mehr mit der École de Paris auseinandergesetzt. Was aber eine Neuigkeit war, als das von den 80er Jahren an ein paar Banken angefangen haben, neue Luft zu bringen. Deutsche Bank, Banque Générale, und auch Spurkäse mit seinem Tunnel, später die Banque de Luxembourg mit seinem neuen Gebäude, noch Bild zum Beispiel, haben beim angefangen, Ausstellungen zu organisieren, die über das rausgegangen sind, was ihn zu Lützburg normalerweise gesehen hat. Und es war schon speziell, B-Moll Wirker zu sehen, die nicht mehr sonst am Ausland konnte sehen. Wie zum Beispiel in dem R. Peng sein Heliotrop an der Matterabweihung vom neuen Gebäude von der Deutschen Bank um Kirchbirch. Dodjewin aber auch nicht vergessen, dass sich Finanzplatz rasant entwickelt hat. Dass ein paar die Banken sich damals mit so Ausstellungen ein Ummachen wollten und dass viele neue Gebäude gebaut sind, die mit Kunst dekoriert gaufen. Das tun ein paar die Künstler auch als richtige Boom erlebt. Aber, das muss ich dann auch sagen, das waren hauptsächlich die Maler, die dominante Gun nicht so viel bruskiert haben und die für ein Dekor von einem Bankgebäude gut gepasst haben. Als eine Art öffentliche Institution kann den aber den Fonds du Kirchberg nennen. den Ort Mäßigkeit bräuchte hat, mit größeren Kommande von Wirker am öffentlichen Rahmen sich zu konfrontieren. Allerdings auch mit schon lang bekannten historisch-internationalen Künstlern wie den Exchange von Richard Serra, den Ulrich Ruckriem oder den Frank Steller zum Beispiel. Also just als Erinnerung auch, dass das dem Pengs in Heliotrop an der Deutsche Bank am Gebäude von Gottfried Böhm, das war also, das Gebäude war wirklich ein Postmodernismus, da eine große Leistung an für so ein großes Werk zu Lützebüsch zu gehen, das war schon eine Sensation, wo das angeweiht ging, dass der Richard Serra und Grand Point auch, allerdings, die sieht halt gut, dass den ganze Längdurchstung nicht wirklich monumental und impressionant gewirkt, haut winzig klang da an, mit den Allgebäude dafür drin. Und da kann ich sich auch vorstellen, dass das respektvoll für und der Kunst, mit also wenn die Situation so verändert, bon, das ist dann auch ein ganz anderer Diskurs. Ein anderes Beispiel von Künstlern, die derzeit schon viel bekannt waren, den Ulrich Ruckriem, mit dem auch der prozessuale Charakter von seinen Skulpturen Vierschein gebracht hat, das ist am Park auch im Kirchbirch, wo ich spazieren kann, an auch den Frank Stella, seine Skulptur, die am Dialog mit Richard Meyer, seinem Gebäude, steht. Also, all diese Sachen waren neu, und da wurde ihn da gespürt, es ging noch etwas Neues kommen. Und das Neid, was kommt, ist natürlich die Decision gewesen, auch gerade an dem Kontext, an dem Moment, wo das alles so fusioniert wird, ein Musee zu bauen, also ein Centre d'Art Contemporain. Ich probiere den offiziellen Diskurs ein bisschen zu präsentieren. Und du siehst direkt vom Centre d'Art Contemporain zum Musée d'Art Moderne über die Capitale Européenne de la Culture. Wenn man sich daran erinnert, am Oktober 1989 geht also vom Parlament Gesetz für den Bau von einem Centre National d'Art Contemporain. So wird es am Gesetz geheißen. Das wird gestimmt. Und wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass das die offizielle Denomination war. Diskussionen über den Besuch von so einer Institution sind seit den 70er Jahren gelaufen, unter verschiedenen Formen. Zum Beispiel als an den längsten intellektuellen Kreisen, die Zeit, wo der Robert Krebs Minister von den Affaires Culturelles war, von 1974 bis 1984, viel von einer Maison de la Culture geschwärzt ging, so wie den André Malraux in Frankreich angefeiert hat. Mehr von einer mehr bürgerlicher Seite, und das kann ich aus den Texten von der Zeit gut rauslesen, als zu Lützeburg erster von einer Zucht Musée Villégiature gedreht ging. Wie zum Beispiel die Louisiana zu Humleberg an Dänemark oder die Fondation Met zu Saint-Paul-de-Vence. Die Gründungen sind für große private Kollektionäre von moderner Kunst, also auch da nicht für kontemporäner Kunst. Es ist also erstaunlich, dass 1989 vom Parlament die erste progressive Bezeichnung Centre d'Art Contemporain gewählt wurde. Das war meiner Meinung nach als Professionellen die einzige realistische Möglichkeit, weil es zu Lützburg keine Kollektion, weder an öffentlicher noch an privater Hand gab, die es wert gewesen wäre, ein Musee dafür zu bauen. Also man macht kontemporan, kann ich ja wenigstens junge Künstler kaufen und das Musee lösen abbauen. Wenn ich heute aber will, ein Musee mit Picasso oder mit Miro oder Pollock und sogar Warhol füllen, da ging es so nie durch. Aber meiner Meinung nach deutet auch viel darauf hin, dass der Wirklichkeit kein von den Decideuren ein richtiges zeitgenössisches Musee wollt. Aber mit all dem, was das bedingt, und zwar, dass es Kunstweisen soll, die nicht allgemein unerkannt ist, die oft experimentell ist und die nicht mehr ein kleines Publikum wirklich interessiert. Zeitgenössische Kunst, also als Opposition zur moderner Kunst, war derzeit auch nicht salonfähig. Es konnte sich damals nicht vorstellen, dass die besser bürgerliche Gesellschaft oder die Elite, wie ihr heute seht, sich mitten an einer zeitgenössischen Ausstellung ging treffen, für schicken Diner zu organisieren. Das hat sich in der Zwischenzeit auch ganz stark geändert, weil zeitgenössische Kunst heute eben einen anderen gesellschaftlichen und medialen Statut hat. Dabei dürfen wir noch zwei andere Aspekte nicht vergessen. Demals war die Regierung für sein größer Irrsinn während einer Staatsvisite zum Beispiel immer auf das Cercle Municipal, auf der Place d'Armes, angewiesen. Und das im Kontext von der Globalisierung von der Stadt, das hat eben ganz provinziell gewirkt. An den zweiten Aspekt, als das Lützeburg ein Land also, den du Vetorecht an Europa hat, an dadurch auch eine überproportionale Rolle am Prozess von der Erweiterung von der EU gespielt hat. Und gleichzeitig hat sich sein Finanzplatz so schnell entwickelt. Mehr kulturell war ein Land an Europa so gut wie nicht präsent. Das hat Probleme mit sich gebracht, Image-Probleme. Und dafür als an den 80er, 90er Jahren ganz viel geschwärt ging, das kann ich an den Zeitungen ganz gut nachlesen. Und das sollte auch durch den Bau von einem Museum verbessert gehen. Das ist auch klar ausgedrückt gehen demnächst. Wenn das an einem Artikel nur einer Pressekonferenz vom Herrn Santer, demolische Premierminister, gesagt. Das war am Journal am Jahr 1990, also ein Jahr nach der Entscheidung für das Museum zu bauen, dort über die Pressekonferenz vom Santer an. Der Santer hat ganz klar gesagt, dass es darum geht, für die Image am Ausland abzupolieren, weil Lützeburg kein gutes Bild hat am Ausland, eben zum Teil durch seinen Finanzplatz, auch weil sie kulturell gut nicht präsent war. An einer Wiede, es kann den ganz vereinfacht, ich muss das ja nur kurz machen, kann den so, dass Decideuren ein repräsentativ dabei für den Nation Branding, demnächst wird das noch nicht so geheischt, für hier offiziell an elitär Diener gebraucht tun, mit dass sie das dem Volk mit der Idee von einem Museum, also einer kulturellen Institution, wollte verkaufen. Also kann ich auch anders sagen, der wirkliche Wunsch von den Decideuren war, ein Musée Villégiature zu machen, ein bisschen wie die von Saint-Paul de Vence, auch noch mit denen wirken. Aber das konnte aber kein sich privat am Land leisten. Also hat ihn das über öffentliche Gelder müssen irgendwie hinkriegen. Und das erklärt auch gut, wieso knapp 6 Monate nur dem Wort von der Regierung der Yu Ming-Pei als Architekt geholgen ist. Der Pei war ein modernistischer, kein avantgardistischer Architekt, der gerade die bekannte Pyramide vom Louvre gebaut hat. Und der Pei hat dann 1991 der Öffentlichkeit sein Projekt präsentiert. Und die erste Idee war so gut, dass die Museum soll für das Kulturjahr 1995 fertig gemacht werden also an abgehen. Und noch als wichtigen Beitrag für 1995 sind. Heute sei denn also den Pei als du ernannt ging, das war dann an vielen Zeitungen. Und ihr seht auch gut, dass Anfang 90er Jahre immer nicht mehr von zeitgenössischer Kunst geschwärzt wird, gut nicht von moderner Kunst. Eier sagt dem Pei sein erstes Projekt, die Maket, die gemacht ging, ihr seht heute gut, dass die Entree als durch drei Eschle gegangen, da waren noch die Käse, Boutiquer, und das Restaurant war da, und da sind durch eine Passerelle an der große Verrie gekommen, und da noch die Museum sucht dabei, den allerdings viel mehr groß war, wie das, was da noch gebaut hat. Das gesagt in der Maket vielleicht noch nicht so gut, aber das werde ich aber noch weisen. Die Rechnung für den Museum für 1995 abzumachen, ist bekannterweise nicht abgegangen, weil sobald das Projekt präsentiert ging, eine riesige Opposition aufgekommen. Für die Tisch waren es Lützeburger Architekten, die getauft waren, dass kein Konkurs für so ein Projekt lanciert ging. An der Zeit waren für sie die Möglichkeiten für zu bauen nicht so zahlreich wie heute. Dann kommen auch die fanden, dass es kein Wert wir suchen für Kunst, als schon gar nicht für zeitgenössische Kunst auszugehen. Es können die ja in das Ausland dafür gehen. Also sowieso, um mir nichts für so ein Museum zu füllen. Dafür gab auch damals Versicht von offizieller Seite ausländische Kollektionäre zu finden, die hier wirken gingen, zur Verfügung stellen, was auch eure Kritik ausgelöst hat. Und eine ziemlich berechtigte Kritik zum Teil. Er gesagt, also die Jahre die waren voll von Artikeln und Zeitungen, also schon daheim 2 Klassen voll, wo alle möglichen Diskussionen gekommen sind. Er gesagt, dass eben noch von einem Architektenkonkurs geschwärzt wird und so weiter, und von einem Prachtbau, wo man so etwas nötig und so weiter und so fort. Da ist auch viel geschwärzt gehen, für was er nicht eine Maison de la Culture soll bauen. Also die Diskussionen sind wirklich gelaufen. Und die Sache mit den Kollektionären, das war ganz emotional. Dreieschle Museum für Peter Ludwig. Der Peter Ludwig hat ja schon sein Museum zu Köln und dann zu Koblenz und zu Budapest und zu Wien schon abgemacht. Das heißt, wir hätten wahrscheinlich nicht mehr einen dritten, vierten Schwachkrieg am Museum. Also das war schon, meiner Meinung nach, auch als Professionellen, wäre nicht so gut gewesen, wenn man einfach von so einem Kollektionär ein Museum gehabt hätte. Dann hat Lützeburg schon nie sein eigenes Museum gehabt mit dem von einem Kollektionär. was nicht unbedingt das interessant gewesen wäre. Aber diese Sachen sind auch ganz heftig diskutiert worden. Und hauptsächlich kommt die Opposition von den Freunden von der Festung, die fanden, dass man bei seinem Projekt Dreieschlen an dem ein Teil von der Festungsgeschichte gingen, zerstört ging. Bon, das kann ich natürlich alles verstehen. Wenn ich aber guckt, wie Dreieschlen damals ausgesehen haben, war auch ein bisschen ähnlich wie heute. Also heute mengt ihn aber, dass der Sitz valorisiert ging als durch den Bau von Museen und den ganzen Park und drin. Aber bon, da kann ich auch drüber streiten. Jedenfalls gibt es eine Initiative, die Fanger weg von den drei Eschlen. Ich meine, ein paar die Leute können sich noch gut daran erinnern. Die gibt gegründet, an der über 14.000 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt hat. Das sind da immens viel zu Lützburg. An dem als nicht über Internet zu gehen, dem als für die müssen die Unterschriften all einzeln sammeln. Das war ein immens viel. Du siehst, da wie mobilisiert sie waren. Und ihr seht, dass die dann der Bauteminister Erna Henniko Schoppes vorgestellt sind. Also, schlussendlich ist nur all der Opposition 1993, 1994 ausgelaufen und den Projekt provisorisch auf Eis gelöst ging. Das war natürlich problematisch, weil es ja soll ein Hauptsteck von Kulturjahr sein, den kurz drauf soll sein. Und witzigerweise oder ironischerweise, weil 89 Jahre die Muse desideriert ging von der Regierung und 89 hat Lützburg auch Tabeskrit für 95 das Kulturjahr zu machen. Also gerade die zwei Sachen sind parallel gelaufen und den Hauptstecker ist eben dann da weggefallen. Was auch interessant ist, es war auch damals viel Skepsis am Vierfeld vom Kulturjahr 95 abgekommen, genauso wie Lauf für S22. Aber schlussendlich das Jahr als allgemein empfunden, dass es ein großer Succes war und dass für dich zu Lützburg Kultur so eine große Rolle gespielt wird. Und gerade die Euphorie von dem Succes von dem Kulturjahr hat es ermöglicht, das Projekt von Musee herum zu lancieren. Ich gehe noch nicht in Detail, da war eine neue Regierung gekommen, der Santa war ja auf Brüssel geschickt worden, da kam der Juncker an seinen Platz, der Anna Henniko als Kulturminister, als Bauteminister gekommen und das Ganze, also all diese Sachen mit denen, haben das dann ermöglicht. Und dann hast du Pei gefragt, ihn für sein Projekt zu überschaffen. Also, das Projekt ist unter deiner anderen Prämisse weitergegangen. Es soll hauptsächlich mit Klang, mit Böllig und für die Festungsfreunde zu kalmieren, auch mal versprechen, dass sie auch ein Musee gingen, ob drei Jäschle kriegen. Und das ist ja der Musee de la Forteresse, der da steht. Fazit ist, dass am Dezember 96, also ein Jahr nach dem Kulturjahr, als 7 Jahre nach der ersten Decision für den Bau von einem Centre d'Art Contemporain, Parlament sich für den Bau von einem Musée d'Art Moderne ausspricht. Und da merkt man, dass da ganz viel geschieht ist in der Zwischenzeit. Menge Meinung nur, wie ich das schon wieder gesagt habe, war das der Wunsch von vier an, aber das hatten sie nicht den Courage, für das richtig rauszusuchen. Der Yuming Pei hat wohl sein Projekt unämmener müssen. Also drei Jäschle fallen ganz weg für sein Projekt, zu den Tantren müssen zu einer Seite machen und die Ausstellungsfläche ist von 6.300 Quadratmeter auf mehr wie 3.000 geschrumpft. Was natürlich für die Funktionalität des Musees ein großes Problem darstellt. Aber für die Decideuren war das wahrscheinlich kein großes Problem, weil was auch ein Fazit ist, ist, dass die einzige Sache, die sich nicht verkleinert hat, ist die große Verrière. Und das ist das, was heute am Musee so erstaunlich ist und wahrscheinlich auch ganz agréabel. Wenn ihr rackend gesagt in die große Verrière, dann meint ihr, es wäre in einem riesigen Gebäude. In Wirklichkeit ist Hand und Rund ganz wenig. Und die Ausstellungsflächen von Mudam sind ganz klein im Vergleich zum Volumen, den die Verrière da hat. Jedenfalls, von Anfang an hat sollen die Verrière als repräsentative Saal funktionieren. Und der Pei hat sich, und das auch an den Artikeln kann ich da drin fangen, der Pei hat sogar in einer öffentlichen Konferenz gesagt, dass hier in den Balkon, den er heute noch gut gesagt hat, das war für den Grand Duc für seine Apparitionen, wenn hier sein Abend und seine Dinien feiern. Also das kann ich alles nachlesen an der Zeit. Es gesagt ihn also, dass an der Hinsicht, dass Debatten, die da noch abgekommen sind, über die Privatisierung von den Espace an Empfang, das prestigiös vom Musee, alle gut schon vorprogrammiert werden. Auf vier D-Kapitel zu resümieren, wie gesagt, ich habe mich heute ganz kurz gehalten, ging es auch so, dass die Strategie vom Staat, wie aus dem artistischen Provinzialismus zu kommen, ob der einen Seite ob Versprechen von einem populären Centre d'Art Contemporain basiert wird, wie auf der anderen Seite auch wirklich geht, ob das Schaffen von einem prestigiösen Kader für Staatsvisiten zu empfangen und für Exklusivtreffen zu ermöglichen. Das natürlich an einem plus ou moins kulturellen Dekor. Am Nachhinein können Sie sich auch vorstellen, für was die zwei Problematiken nicht ehrlich und öffentlich abordiert sind, und für was sie nicht von vieren kombiniert gehofen. Das hätte ich auch können machen. Aber das war wahrscheinlich nicht möglich an der Situation von emotionalen Debatten und von Mangel und Streitkultur zu Lützeburg. Als zweiten Teil probiere ich dieselbe Geschichte, wenn ich so will, von einer anderen Seite zu belichten. Und da habe ich dann vom Casino zu Mudam über die Biennale von Venedig. Für was schwätze ich hier von einem inoffiziellen Weg? Das ist ja echt so, dass sowohl das Casino wie die Mudam und auch die Bedeutung von Lützeburg auf der Biennale von Venedig etwas ganz Offizielles sind. Ich meine aber, dass ich das auch von einer anderen Seite belichten kann. Das Gebäude vom Casino war für die Kulturjahr 1995 leicht und billig umgebaut worden. Für ein paar die Ausstellungen zu empfangen, unter anderem dem Werk aus dem Postimpressionismus, Lux kam die Volupté, dann noch vom Expressionismus, die von der Brücke zum Beispiel, und dann noch auch die groß modernistische und Auffang postmodernistische Ausstellung Mainstation. Das Ganze war für ein Jahr viel gesehen, und dann noch sollte etwas ganz anderes aus dem Gebäude entstehen, das von einem Pressezentrum geschwärzt ging, das nie etwas draus ging. Den Vater aber, ich war ja da zuständig für die Ausstellungen, just auf Bein zu bringen. Und ich habe Joe Cox am Casino kennengelernt und wir haben zusammen geschafft, ein Jahr lang. Und wir haben von Anfang an mit dem Gedanken gespielt, für aus dem Gebäude ein Centre d'Art zu machen, was ja zu Lützburg wirklich gefehlt hat. Und das auch im Kontext von der Relance vom neuen PAI-Projekt, die ja just dem Moment relanciert ist. Das war gar nicht so von der Politik vorgesehen. Aber zum Schluss, und ich meine doch hier ganz kurz, weil die Geschichte kann ich einen ganzen Roman darüber erzählen, zum Schluss war das die einzige realistische Lesung an die Böllers auch, weil ein Pressezentrum oder so selbst draus zu machen, hat natürlich viel mehr Dauer gekostet, wie just das als Ausstellungsgebäude weiter zu benutzen. Der Casino Lützeburg, Forum d'Art Contemporain, wurde am März 1996 abgebaut. Und das mit einem Programm, das nicht nur zu Lützburg neu war, mit dem auch im Ausland abgefallen ist. Ganz einfach dadurch, weil er einen originellen Weg gegangen ist und viel experimentiert wird. Die Lust von den außergewöhnlichen Ausstellungen, die in den nächsten 15 Jahren hier entstanden sind, kann ich auf der Website nachgucken.
Den Audio-Extra Nummer 1, den wir am Vortrag übersprangen, ist wie schon gesagt zu finden online auf 100,7.lu. Der Konferenzier erklärt hier anhand von Bilder ein paar die Ausstellungen, die vom Anfang vom Casino Luxembourg Forum d'Art Contemporain organisiert wurden. Zu suivieren auf der PDF von den Seiten 29 bis 60. Weiter den Enrico Lunghi zu dieser Ausstellung.
Ein anderes Projekt im öffentlichen Raum, den ganz viele Debatten und Diskussionen ausgelöst hat, war natürlich Lady Rosa von Zanja Ivekovic. Wieso schon nicht gegen Monument, mehr als komplementäres Monument zu der Gölle Frau. Ihr wisst, dass das ja ganz viele Polemiken und viele Manifestationen ausgelöst hat. Mir war da auch ganz wichtig, dass da so viele Schwäche, das einzige Werk, was für Lützeburg und zu Lützeburg gemacht worden ist, was an vielen anderen Museen an Europa gewiesen worden ist, an anderen am Van Abbe Museum zu Eindhoven. Letztes Jahr war sie immer in Irland gewiesen worden, bei einer Biennale. Und sie war hier auch am MoMA zu New York am Hof vom MoMA gewiesen worden, am ganzen Projekt mit hunderten Zeitungen an Dokumenten, die dazu gehören. Das heißt, das hat natürlich auch zur der Reputation vom Casino ganz stark beigetragen. Und die Reputation, die hat das Casino zu einer Referenz für Künstler, für Kuratoren und Kunstkritiker gemacht. An schmengen et gëtt doch ke Geheimnis. Et muss e just locht an de Courage hun net dat ze machen, wat anere schons gemerkt hun, a selber Referenzen opbauen, anstatt denen no ze läffen, die am Ausland schon unerkannt sinn. Dat heißt net, dass sie net viel am Ausland schafft, me dass sie aber dat Neid vom Ausland hält an net dat, wat schon überall verdaut das. Das Attitüd für das zu holen, was schon andere kennen an der Sohle, bei mir da doch und da sind mir auch dabei, dass das meiner Meinung nach eine Attitüd, die wir meistens von den Nouveau-Richen kennen, an die für mich auch eine Definition vom Provinzialismus ist. Was auch witzig ist, wenn in der Zeit zurückkommt, los mal so 90 Jahre an Anfang 2000, ist das wahrscheinlich, und das ist auch eine Hypothese, die ich stelle, wäre das Casino nie möglich gewesen, wenn nicht ein Vierspiel schon vier gewesen wäre. Und das Vierspiel war sowohl für dich am Musée National, den ich da konservativ war, an auf der Biennale von Venedig, die war drauf. 1994, vielleicht können sich ein paar Leute noch daran erinnern, gab der Musée die Ausstellung Rendezvous provoqué, die einen diplomatischen Anlass hat, mit der unerwartet einen kleinen Skandal ausgelöst hat und die von ein paar Leuten auch heute noch als die erste richtige Ausstellung von zeitgenössischer Kunst heute in Lützburg gilt. Die Idee war damals, die 30 Jahre kulturelle Kooperation zwischen Lützburg und Holland zu feiern. Auf wahrscheinlich hat der Ambassadeur von Lützburg die Zeit gedurcht, es gäbe von Lützburger Seite, die üblich bald offiziell Künstler gewesen ging, auf Fleisch auch hier selber, weil hier Mola war. Es ging ganz ernst. An es sind Lützburger Outsider gewesen ging, der Bertheis, der kaum erkannt wird, Simon Decker, die ganz jung war, an den Antoine Prüm, ein freier Maler, den dünn Installationen gemacht hat, an den Lo ganz am Filmbereich tätig ist. Es waren also drei Lützburger, an denen stunden sechs Holländer zur Seite an der Ausstellung. Und das war auch schon ein diplomatisches Problem, weil Lützburger durch, man verwehrt sie sechs Holländer, wenn wir nehmen drei Lützburger haben. Und dann hat den lang müssen erklären, wie sie so, ja, Holländer sind vielleicht ein bisschen zahlreich wie mir, sie sind ein bisschen Akademie für Kunst und so weiter. Das ist schon nicht schlecht, von den 3 zu 6 kann du mitmachen, das war aber auch nicht so ohne. Bon, auf jeden Fall hat an dieser Ausstellung wir Genera Virola von Berend Strick, also ein holländischer Künstler, den unter anderem aus einer verstoppten Kerze bestanden hat, so heftige Reaktionen ausgelöst, dass in dem Moment gefragt wird, die Ausstellung gegen zugemacht ging. Speziell liegt von der Protektion des Animaux, wo du viel zu dir gemacht und sogar eine Manifestation für ein Musee am Tag von einer Eröffnung organisiert. Also davon kann heute ein Musee nicht mehr nachdrehen. Das war damals aber möglich. Hey, die kennen vielleicht die Installation noch. Also zwar an den mehreren Zwiegern ist es darum gegangen, eine Reflexion über die Globalisierung zu machen. Vielleicht ist ganz komplex, wie die Karte, die kennen aus einem Bild, aus einem holländischen Musee, wo so ein Karte hängt und die gemalt ist, hin wird dann eine ausgestoppte Karte benutzt. Die Kope als kein Kope Sand mit Muskatnuss. Und das war die Zeit, wo die Muskatnuss so teuer ging durch Globalisierung, dass sie bald wie Gold wert ging. Und dafür war das eine ganze Überlegung über die neue Globalisierung, die da drauf kam. Also mit dem Message ist natürlich nie gekommen vom Artist, weil jede Karte alle Attention gefangen hat. Da war der Livre d'Or, das war auch etwas Neues für Livre d'Or zu machen. Da waren die Leute immer ganz kreativ gehen. Ein Distributor, Visiteur, das ist auch schön, wenn ihr seht, ein Tut für die Katzen und mit einer Katze. Also es war wirklich ganz, ganz flott gemacht. Es sind über 60 Seiten eigentlich an dem Buch. Also so ein Livre d'Or kann auch nicht mehr eine Müse streben. Es waren noch viele Artikel in der Presse über pervertiert Kunst, über ausgeachtete Kunst und so weiter und so fort. Und der Fire Group hat natürlich drei Editionen lang darüber Karikaturen gemacht. Es waren noch schon persönliche Attacken, ganz klar zu sehen, und du merkst den, wie emotional die Ausstellung gekommen ist. Mir wird aber auch ganz interessant, dass schon gesagt, dass der Bertheis auch an der Ausstellung dran war. Die Ausstellung wird indirekt, also ich will dort Geschichte nicht, also ging zu lang, weit gehen oder zu lang gehen, hauptsächlich. Der Bertheis ist indirekt durch die Ausstellung auf Venedig gekommen, für die Jahre drauf, Lützburg zu repräsentieren. Und ihr wisst vielleicht, dass Island war zu Venedig seit 1988 dabei, also es war auch schon ein Kehr 56 dabei, mit das ist eine andere Geschichte. Los mal so, von 88 war Lützeburg zu Venedig dabei, und zwar auf die Initiative von Patricia Lippert. Patricia war an dem Ministerium gegangen und hat gesagt, hey, wir müssen unbedingt mal ein Kehr auf Venedig gehen, du hast Kunstfeld zu summen, und nicht nehmen auf Biennale von Sao Paulo, wo Lützeburg viel mehr regelmäßig präsent war. Ganz einfach, weil die Arbeit da viele Affären gemacht hat in Brasilien. Und da gesagt haben, das konnte schon damals dafür gebraucht werden, und nicht nur zu Dubai zum Beispiel. Aber die ersten drei Kehren, das muss ich sagen, waren die Lützeburger Künstler mit einer Länder ohne Pavillon an einem Eck geparkt von den Giardini. Und weder Patricia Lippert mit Moritz Ney 1988, nach Maripol Feierreisen 1991, an nach der Jean-Marie Bive und Bertrand Ney 1983 sind auf der riesigen Manifestation abgefallen. Das versteht in Mengen auch ganz gut von den Konditionen guckt. Sie waren an so einem kleinen Stand, den sie zur Verfügung gestaltet haben. Und bon, zu denen das gemacht, was ich konnte. Die Ausstellungen waren ganz eierbar, aber an einem Kontext, wo 300 Künstler sind, können die da natürlich nicht un. Voilà, das war ein bisschen die Situation, die ersten Jahre. Und dann, 1995, als einmal ganz ähnlich gegangen, mit der Woche ganz schlecht angefangen. Weil das Jahr hat Lützeburg mal nicht so stand zur Verfügung gekriegt durch einen ganz anderen Ursache. Also den Jean-Claire hat den italienischen Pavillon für seine Ausstellung geholt. Und die Länder ohne Pavillon haben müssen selber eins gehen. Was ganz interessant ist, der Bertheis hat sich um einen Platz interessiert, wo ihn am Anfang nicht viel konnte machen. Das waren Toiletten von den Guardian. Da konnte ich noch nicht richtig hingehen. Da sind Guardian immer an der Heck gegangen. Und hier wird dann gedurcht, kein du ein Projekt machen. Das wird sich dann auch realisiert, dass hier mit einer speziellen Idee für die zu realisieren, wird dann der Potemkin-Lok, also Wirk gebaut, in einem Fonge falsche Pavillon aus. Das wird dann so ein bisschen gespielt zwischen Wirk und Pavillon. Und das wird richtig angeschlagen zu Venedig. Hier wird dann da mit viel Intelligenz muss so in der Weitsichtigkeit einen richtig internationalen Parcours können machen. Der Pavillon, das hat dann so ausgesehen, war das dann ein ganz flotten kleiner Gart, wo die Leute sich auch gut könnten rasten. Und das war ganz neidisch. Du. Und du gesagt den nach einem Jahr, dass es der artistischen Initiative gelungen ist, Lützeburg auf die Karte zu setzen. Und nicht den offiziellen Diskurs. Also, dass Lützeburg rum auf Venedig gegangen ist, das können wir dem Patricia Lippert danken. Und dass Lützeburg abgefallen ist, für diese Einkehr zu Venedig, das können wir dem Bertheis danken. Und ich sage das umso mehr, weil 95 wird gut kein das zu Lützeburg mitkriegt, auch am Minister nicht. Das Budget war sowieso so winzig klein, dass das kein interessiert hat. Just Dana Henniko Schöpfschers, die war als neue Kulturminister aus Venedig gekommen, dann ist das so ganz flott, aber sie war gekommen, sie war so vom Konsul von Lützeburg abgedreht gewesen, weil den hat gar nicht verstanden, um Weg vom Bertheis. Den hat gesagt, dass egal war, du geht ja nichts zu gewinnen. Ich wollte am Anfang den Bertbilder lehnen, für abzuhängen am Pavillon, weil ich gesagt habe, das ist ja nichts am Pavillon. Es war wirklich ein großes Unverständnis da, und Dana Henniko war abgeladen, wo sie da hinkommen ist, weil den hat ihm einen dicken Kopf gemacht. Sie kommen da hin und hat gesagt, dass du hast ja eine Katastrophe und du hast gegangen, sie war ganz rosen. Also, das war 2 Stunden drauf, können sie zurück mit einem Lachen bis 100 Uhr und so. Es ist nicht mehr gut, dass sie diese Pavillon hören. Das war also ein wirklich ein immenser Moment. Und da gibt es Zeilen, die können darüber erzählen. Aber jedenfalls, als das wahrscheinlich, und das ist meine Hypothese, auch eine von meinen vielen Hypothesen, auch heute noch, das hat Madame Henniko Schöpfschers dazu gelegt, für das Casino Duno zu unterstützen. Weil das Casino ist aus dem Neuen entstanden, aber wenn dann Henniko nicht gesagt hat, oh, geht mal das einfach mal 4 Jahre, da sehen wir, das war aber auch wenigstens dem Succes von Bertheis zu Venedig. Also du siehst da, wie die Sachen sich ganz unerschwellig auch gar nicht im politischen Plan gemacht sind. Jedenfalls zu Venedig, wie es dann da weitergegangen. Der Succes von Bertheis hat dazu geführt, dass sich aber Lützeburg dann interessiert hat für Biennale. An 2 Jahre drauf, also für 1999, als dann Ca' del Duca als Pavillon umgebaut ging für den Lützburger Pavillon. Ca' del Duca ist ziemlich isoliert, do, ganz weit weg vom Zentrum von der Biennale. Es war noch viel mehr am Pavillon do, wie heute. Aber bon, das sind auch ein anderer Diskurs. Aber das Fazit ist, dass ob schon Ca' del Duca so isoliert war, so klein, hat do Simon Decker ein Projekt gemacht, 1999, der wirklich ganz abgefallen war. An seine Bilder waren mit denen, die am meisten an den Zeitungen reproduziert gesehen, über sein Chewing-Projekt. Und sogar ein französisches Magazin hat ein Cover aus einem von dem Bild gemacht. An einen CD, wo dann sein Bild als Cover gemacht wird. Also den Projekt ist wirklich ganz, ganz gut gekommen. An 4 Jahre drauf, das wisst ihr alle gut, hat dann zu mir gesehen, den größten Preis kriegt, die größte Auszeichnung vom Gönnen Leif für den besten Pavillon. Was mir hier auch ganz wichtig scheint, ist, dass das verteidigt, dass zu Venedig ein Pavillon, der nicht an den Giardini war, den Goldenen Leif kommt. Das ist erstens mal eine historische Leistung, weil das würde ich machen, so als Outsider den Preis zu kriegen. Und plus von einer Lützeburger Künstlerin, die zu Lützeburg gar nicht bekannt war. Wen hat, also außer ein paar Insider, wen hat zum EC damals gekannt? Das war auch ein gutes Beispiel, für zu weisen, dass nicht, wenn man die offiziellen Sachen oder die offizielle Kunst nur viel bringt, da kann man ganz wenig Kunstwelt erstaunen. Und en plus, es war ja Marie-Claude Beau, die gerade direkt von Mudam ernannt war, die zu mir herausgesichtet hat. Das ist auch für mich ein zweiter wichtiger Punkt. Die Zeit, als vom Ministerium Kommissär ernannt ging, an den hat ganz freie Hand für seinen Künstler zu nennen. Das tut so Überraschungen ermöglicht. Später, als du eine Jury angefordert ging, und das gilt heute noch, den über Projekte decidiert, die Künstler erreichen, nur einen Appell. Und das bringt natürlich mehr Bürokratie mit sich. Und ich glaube nicht, dass ein Dummer da der Kunst wirklich ein Ding legt. Da sind ja ganz flott andere Projekte gemacht von Martin Feipel, von Antoine Prümer, von Gilles Mercedes. Und Philipp Markiewicz war auch für kurzem noch dabei. Aber ihr wisst auch wahrscheinlich, dass Ca' del Duca seit letztem Jahr nicht mehr als Pavillon da denkt, der Marco Godinho hat das Jahr müssen an Arsenal gehen, also Motten dran, wo Lützburg sich ein Pavillon angeschafft hat, wo ich kann sagen, ja, und das Motten dran, aber da ist es ganz, ganz schwer für abzufallen. Und ich meine auch, dass an dem Kontext, wo Lützburger Künstler müssen ausstellen, dass sie ganz viele Chancen haben, für richtig abzufallen. Und geht dann auch ein bisschen an meinen Gedanken, dass nicht, wenn ein Matzen dran ist, als kleines Land, dass er da mehr Chancen hat, er hat als kleines Land immer mehr Chancen, wenn er ein bisschen am Rand ist. Und dass er da kann etwas erreichen und überraschen. Aber über den Provinzialismus komme ich noch zur Konklusion zu sprechen. Aber just noch ein paar Worte zum Mut am Vertecht. Die Regierung hat also 1989, ich wiederhole, ein Centre d'Art Contemporain gestimmt und daraus ist ja ein Musée d'Art Modern gegeben, den offiziellen Namen. Es kann ihn also unheulen, dass das der wirkliche geheime Wunsch von der kulturellen Bourgeoisie an der Finanzelite war. Und dass der Schwab von Yuming Pei, also modernistischen Architekt, das auch bekräftigt. Aber komischerweise, und da muss ich dann natürlich auch meine persönliche Erfahrung mit Draspielen lassen, hat der Verwaltungsrat 1999 Marie-Claude Beau als Eichdirektor herausgesicht. Das ist für meine Meinung eine Kontradiktion. Sie war an der internationalen Kunstszene bekannt für seine ziemlich extravaganten Positionen und sein gutes Verhältnis mit vielen Künstlern aus verschiedenen Domänen, auch von der Musik, vom Design, von der Mode. Ihren Hauptkonkurrent für den Posten war der viel mehr konservative Laurent Hegi, den Dono der Successor von Bernard Cesson zu Saint-Étienne-Guinness. Das sieht auch etwas über den innerschwelligen Zusammenhang aus, der vielleicht nach Haut eine Wirkung hat. Marie-Claude Beau jedenfalls hat schnell erkannt, dass es zu Lützburg nicht möglich war, ein seriöses Musée d'Art Modern zu machen, und sie hat ganz auf Contemporain gepocht. Und sie hat die wirklich gute Idee, ein Mudam zu nennen, was auch eine Zeit auf viel Kritik gestoßen ist, wie sie proposiert hat, einfach den Namen Musée d'Art Modern am Hintergrund zu stellen, ein Mudam zu nennen. Das war gar nicht so einfach, aber sie hat das durchgesagt, und ich meine, das war für das Musée auch ganz gut.
Aus Zeitgrenn, wie schon gesagt, könnt ihr in anderem Zweit von der Geschichte von Mudam, respektive Konklusionen von Enrico Lungi, an einem Audio-Extrait 2 und 3 online nachlesen. Nicht zu vergessen, Begleitmaterial mit Fotos in Form von einer PDF, die es besser erlaubt, den Vortrag zu suivieren. Das alles auf 100,7.lu und nicht Konferenzen. Ich so merci für das Nachlesen an den Interesse, wünsche euch ein weiter gute Kut, bleibt gesund am Montag.